Ablauf. Das sind dann eben Skizzezeichnungen, die dann in eine Makette übergehen. Hin zu einer größeren Makette, wo man dann eigentlich das Originalmodell schon relativ gut erkennt. Also das ist dann auch das, was man in der Regel dann produziert und damit auch filmt. Also die Größenverhältnisse 1 zu 5 sind in der Regel vollkommen ausreichend, woraus dann die einzelnen Details noch eingearbeitet werden und am Ende das okay steht und wir haben das Produkt, mit dem wir arbeiten können. Wichtig ist dann, dass auf jeden Fall eine Gussform gemacht wird, weil es passiert halt doch mal, dass was kaputt geht und damit man nicht wieder ganz von vorne anfangen muss, macht man sowas. Das, was wir in dem Zeichentrick auch wieder mehr haben und die zweite Technik noch vorsehen, ist die Cell Animation, dass man eben diese verschiedenen Schichten hat und die übereinander legt und dann Parallax-Effekte machen kann oder auch einfach sagen kann, ich zeichne eben eine Figur vollkommen isoliert, wie ich sie im Raum positioniere, hängt dann davon ab, wo ich dieses Cell hinlege, damit es den richtigen Eindruck gibt, dass Überdeckungen korrekt sind, das heißt, die müssen zum Zeichenprozess noch nicht bedacht werden, sondern kommen dann entsprechend erst später dazu. Es gibt dann auch verschiedene Tische, die ich vorgestellt habe, die das entsprechend zusammentragen. In der 2D-Animation kommen auch noch viel mehr Techniken mit zu tragen. Eins davon ist Rotoscoping, was ich kurz auch in der Motion Capture Vorlesung mit ansprechen werde, was eben dann auch eine Motion Capture Technik ist. Oder eben das Zeichnen an sich selbst. Da gibt es auch verschiedene Tools, Flash immer noch aktuell, gerade was das betrifft, weil es Vektorgrafiken sind, um eben 2D-Animationen zum Leben zu erwecken. Wir haben Morphing, wir haben Blending, also Morphing wirklich, ich kann bestehende Pixelbilder irgendwie überführen. Ich habe eine Blending-Möglichkeit, die nicht nur da besteht, dass ich einzelne Pixel in der Farbe ändere, sondern auch ihre neue Position zuweise. Das hat ganz eigene Probleme. Da kommt dann zum Beispiel auch das rein, wieder mit rein, was wir bei Disney haben, mit dem Volumen erhalten. Wenn das Blending nämlich sehr naiv ist, dann sieht das nämlich auch so aus, als würde sich das ganze Objekt irgendwie sehr anamorph bewegen. Also sieht nicht wirklich solide aus. Das verliert eben diesen elementaren Eindruck. Kommen wir jetzt zu dem 3D-parametrischen Keyframing. Das heißt, wir wollen diese klassischen 2D-Techniken, die wir schon haben, in 3D übertragen. Also wir würden das gerne, was ja vorher schon sehr gut funktioniert und sich auch bewährt hat, gerne auch für den Computer verwenden und das digital beschreiben. Das heißt, gerade so eine Szenenbeschreibung, die wir haben, soll parametrisch sein, also verschiedene Parameter besitzen, die wir irgendwo justieren können. Wie schnell läuft eine Person? Welche Bewegungen führt sie durch? Und in der Regel werden auch hier nur Keyframes und die jeweiligen Parameter für die Keyframes festgelegt. Wo befindet sich der Arm? Wo befinden sich die Beine? Wo schauen die Augen hin? Solche klassischen Elemente. Geht natürlich auch, dass ich dann sagen kann, in der Verlauf würde dann eben diese Figur, diese 2D-Figur, die klassische Zero Keyframes darstellt, kann ich mit 3D genauso beschreiben. Und ich will eben nicht hergehen und sagen, ich bewege jetzt die einzelnen Armgliedmaßen die ganze Zeit durch die Gegend. Das ist gerade bei diesen Knochensimulationen, das ist eine Vorwärtskinematik. Vielleicht versucht man es durch inverse Kinematik, was aber auch nicht das Nonplusultra ist, sehr, sehr, sehr komplex wird. Und dann kommt jemand und sagt, ich will das doppelt so schnell abspielen, also brauche ich doppelt so viele Zwischenbilder. Das will man irgendwie dann doch nicht machen. Und hier kann der Computer sehr gut helfen. Die Auswahl der Parameter werden durch das Animationssystem bestimmt. Also welche Parameter ich überhaupt beeinflussen kann. Das kann sowas ganz Triviales sein wie, wie ist die Schwerkraft, bis hin zu, du hast hier ein komplettes Skelettsystem mit inverser Kinematik und hier gibt es 20 Solver, bitte wähle einen aus. Das ist sehr, sehr, sehr fein granular. Potenziell ist jedes Attribut der Modelle der Szene ein Parameter, den wir manipulieren können. Also das wird beliebig komplex. Natürlich sind nicht alle Attribute geeignet. Es macht nicht immer Sinn, irgendwas interpolieren zu wollen. Und nicht alle Attribute sind a priori bekannt. Also wir führen auch neue Modelle in die Szene mit ein. Können wir schlecht sagen, wir modellieren das schon im ersten Frame mit, auch wenn quasi erst in den letzten 3 Frames das überhaupt relevant wird. Brauchen wir uns nicht speichern. Das, was wir im Endeffekt, was das Keyframing ausmacht, das ist der sogenannte Kinegraph. Das ist die Art der Interpolation, die ich durchführe. Hier gibt es unterschiedliche Kurvenformen, die sich auch über die Jahre, sag ich mal, bewährt haben. Der einfachste, der nennt sich Hold, der sagt einfach, die Pose, die du jetzt hast, die bleibt. Muss man auch mal beschreiben, ist jetzt nicht irgendwie so genial, aber die ist vorhanden. Genauso gibt es eben die lineare Wechsel zwischen diesen zwei Frames. Das heißt, ich bewege mich auf ein, als Mensch kann man das nicht, aber linear zwischen zwei Punkten. Sehr einfach. Wesentlich interessanter, was eben auch dann wieder in diese Zeichentrick-Ebene reingeht, sind Ease-In und Ease-Out. Das heißt, das sind approximativ beschleunigende bzw. abbremsende Bewegungen. Das ist so eher das, was ein Mensch macht, die sich eben auf einer geglätteten Kurve befinden. Das geht beliebig weiter, dass man sagt, ich kann das auch sketched machen. Das heißt, ich lasse einfach jemanden sowas malen. Da kann ganz komische Graphen bei entstehen. Die können aber auch an der entsprechenden Szene durchaus gewollt sein. Die können auch splined sein. Splined, das sind dann entsprechende zerlegte Kurventeile. Das sind dann die entsprechenden Splines, die sich dann zusammenlegen. Also teilweise linear oder kubisch oder beliebig polynomial. Beispiel hier, quadratisch wäre dann, dass man das schön zerlegen muss, weil sonst wird es quadratisch wachsen für ein Ease-In, Ease-Out. Das heißt, es fängt mit 2 tn Quadrat an für das Intervall von 0 bis 0,5 und wird dann zu 2 tn minus 2 tn Quadrat für das restliche Intervall. Das heißt, das wird dann eine Kurve, die macht ungefähr so. Das ist ein typisches Ease-In, Ease-Out. Natürlich können wir auch andere Funktionen nehmen, sinusoidal zum Beispiel. Ganz einfach, ich nehme halt den Sinus mit der entsprechenden Gangbreite von Pi halbe und dann habe ich das. Problem hier, und das wird sehr, sehr wichtig, damit werden wir uns heute auch vermehrt beschäftigen, das ist bei allen diesen Funktionen keine Garantie der Kontinuität. Was heißt das? Wenn ich jetzt quasi diesen Ease-Out mache und ich setze einfach nochmal sowas hinten dran, kann es sein, dass es eben nicht homogen weitergeht, sondern irgendwie einen Sprung macht oder irgendwie unnatürlich wird. Ich kann also auch nicht einfach sagen, ich mache eine Sinusoidal-Kinegraph mit einem quadratischen Kinegraph zusammen. Die sind nicht kompatibel. Das können wir mathematisch sogar beschreiben. Das heißt, die Änderungsgeschwindigkeit, wie sich quasi diese Bewegung beschreibt, springt an diesen Keyframes. Und das sieht komisch aus. Das ist dann keine homogene Bewegung, die vor und zurück geht oder irgendwas weiter fortsetzt. Wenn wir jetzt sagen, hier ist mein Arm hier, dann Keypoint hier und Keypoint da, ja, dann hätte ich ja gerne eine durchgehende Bewegung zwischen diesen drei Keypoints und nicht irgendwie sowas. Ja, das soll gleichmäßig werden. Und das ist genau das, was dieser Punkt hier anspricht. Splines sind, wie gesagt, kubische Splines, also stückweise definierte, also Polynome hier in diesem Fall, also Polynome dritten Grades. Ist ein Beispiel für einen Standard-Kinegraphen, den man findet, mit der Option, das, was dieses Splines so interessant macht, man kann Steigungen definieren, wie steil oder wie stark ist die Beschleunigung am Anfang, wie stark ist die Beschleunigung am Ende. Die kann ich durch zwei Parameter einfach definieren. Insert Values hier, rechne aus, fertig. Also das geht relativ einfach. Weil sie kubisch sind, haben sie dann wieder noch ganz andere Ableitungseigenschaften, die dann auch wieder etwas anders aussehen. Lassen wir erstmal so stehen. Wie sich das jetzt alles zusammenspielt? Also wir hatten jetzt den Kinegraphen, das ist das in der Mitte. Wie hängt das jetzt damit zusammen, dass ich sage, hier hast du eine Position und ich möchte irgendwie über diesen Kinegraphen interpolieren? Das heißt, wir brauchen einen Zeitintervall. Es soll ja in einer gewissen Zeit, möchte ich eine Bewegung durchführen, die ist hier ganz elementar. Dieses Zeitintervall muss ich normalisieren, weil ich eine Funktion habe, die zwischen 0 und 1 definiert ist. Das ist beim Kinegraph so üblich. Und da kommt entsprechend eine Änderungsgeschwindigkeit raus, also ein neuer Wert. Linear ist es ganz einfach, der Wert, der reinkommt, kommt auch wieder raus. Das ist eine typisch lineare Funktion. Kann aber eben durch dieses Ease-In, Ease-Out entsprechend dann verändert werden. Das heißt, ich bin länger unten, gehe dann schnell nach oben oder gehe schnell zur Änderung zu der zweiten Keyframe und höre da dann auf und bekomme halt hier eben diese Intervallsausrechnung, den linearen Interpolator, der mir es dann erlaubt zu sagen, wo ist denn jetzt eigentlich die reale Position, die ich habe. Und das, was diese Kontrolltechnik so interessant macht, dass ich unabhängig vom Zeitintervall einfach über diesen Graphen bestimmen kann, wie ist das zu interpolieren. Und den kann ich austauschen, mit dem kann ich beliebig spielen, ich kann hier die Zeit beliebig spielen, das sind alles unabhängige Elemente, die das dann ermöglichen, damit schöne Animationen zu machen. Wir können also auch eine explizite Angabe von Steigungen erreichen, eben durch diesen Kinegraphen. Es gibt auch Computer basierte Annahmen in dem Fall, das heißt, dass eben die Kinegrafen zusammenpassen. Die nutzen in der Regel Heuristiken, das ist schon sehr abgefahrenes Zeug, die dann eben versuchen, diese Intervalle möglichst sinnvoll zu setzen, damit das eben nicht irgendwie Riesenblöcke auf einmal gibt, sondern dass auch Ableitungsstetigkeiten gegeben sind. Und man kann eben Angabe von Zeitdauer definieren, wie lang ist diese Animation, ich kann sie schnell machen, ich kann sie ganz langsam machen, die dann eben für Ease-In und Ease-Out zum Beispiel relevant sind. Das heißt, man kann das auch entsprechend dann so verzerren, dass ich dann auch eben diesen Kinegrafen nochmal zerlege, quasi rekursiv anwendbar, um dann noch mehr Einflussmaßnahmen zu erhalten. Erstes Fazit. Das war jetzt mal so ein Schnelldurchlauf durch, was ist überhaupt ein Kinegraph. Die ganze Kinegraph-Technik ist einfach und universell. Das kann man schon mal so zusammenfassen. Ich kann ja jeden Parameter nehmen, reinhämmern und kann sagen, interpoliere mich. Für Farben mag es vielleicht ganz gut sein, für Positionen funktioniert es noch auch. Wenn ich dann irgendwie mehrere Parameter unabhängig voneinander damit steuern möchte, funktioniert das vielleicht eben nicht mehr sinnvoll. Und für jeden Einzelnen eben so einen Parameter reinzumachen, ist nicht unbedingt sinnvoll, weil nicht jeder Parameter dafür geeignet ist. Ich möchte nicht alles irgendwie linear, quadratisch, kubisch interpolieren. Also in Koordination, gerade wenn ich verschiedene habe, und ich möchte sagen, genau wenn dieses Element bei 0,75 ist in meiner Interpolation, soll er anfangen, die Finger zu bewegen. Das ist extrem schwierig, weil das bedeutet nochmal Abhängigkeiten, die in einem entsprechenden Subkinegraphen zu kodieren sind. Das macht es nur noch schwieriger. Das heißt, ich müsste mehrere Zeitvariablen haben. Sagen wir mal, ich habe hier das und einmal hier so die geschlossene Hand. Und ich sage, bei 0,75 soll die Hand erst zugehen. Dann müsste ich das nochmal extra kodieren. Also sehr schwierig, und das ist mit Koordination an dieser Stelle gemeint, dass ich sage, genau an dieser einen Stelle soll jetzt die zweite Animation starten. Sehr, sehr, sehr komplex. Wir haben auch eben sehr viele Parameter. Wenn ich jetzt eben zum Beispiel meine Finger nehme, dann habe ich jedes einzelne Glied, das irgendwie sich beugen kann. Und die müssten alle unabhängig, also könnten unabhängig, so weit gehen, dass ich sage, ich brauche für jeden Frame einen wirklichen realen Keyframe, damit ich das richtig interpolieren kann. Also ich habe eigentlich faktisch keine Interpolation mehr, die die Maschine übernimmt. Das ist das Worst-Case-Szenario. Es gibt nur Keyframes. Und das ist etwas, was man natürlich versuchen möchte zu vermeiden. Ich möchte eben nicht sagen, ich habe hier eine Sequenz von 3 Minuten und innerhalb dieser 3 Minuten muss ich jedes Mal ein Keyframe definieren, weil ich sonst diese Interpolation nicht mehr richtig hinkriege. Also ich habe eigentlich keine Interpolation mehr. Kommt daher, weil ich Werte aus Benutzereingaben habe. Also da ist irgendwie ein Animationsdesigner, der sagt, das sieht nicht gut aus. Hier an der Stelle, liebes System, nimm lieber diesen Wert, weil ich finde, das sieht irgendwie more visual pleasing aus, also schöner. Ich kann auch Sensorendaten haben. Das ist in der Regel dann auch, was eher in dieses Ein-Key-Pro-Fame-Geschichte reingeht, weil ich einfach die Sensoren so fein abtasten, dass ich immer Daten habe, die ich verwenden kann. Also ich interpoliere faktisch gar nicht mehr. Oder ich habe auch Simulationen, die mir Ergebnisse geben, wie zum Beispiel, ich lasse einen Ball runterfallen und den lasse ich einmal simulieren, anstatt dass da ein Animationsdesigner einen halben Tag sitzt und versucht, den Ball möglichst sinnvoll auf den Boden fallen zu lassen. Ja, machen können wir alles, aber es macht halt nicht immer Sinn. Ja? Das ist ja der Punkt. Und das gibt natürlich viele Parameter mit rein, aber wir möchten nicht alle Parameter vielleicht auch steuern können. Das ist das mit nicht unbedingt sinnvoll. Gut, das war quasi der erste Block. Bin gut in der Zeit. Der erste Block sollte eine Viertelstunde dauern, hat genau hingehauen. Ich habe jetzt die ganze Zeit von Interpolationen gesprochen. Interpolationen sind zwar schön, aber es ist irgendwie nicht immer das, was man gerne hätte. Man redet immer im Zweiklang von Interpolation und Approximation. Wir unterscheiden das hier. Wir haben eine Menge von Punkten. Das sind in beiden Fällen übrigens dieselben Punkte, auch wenn das komisch aussieht, weil die Linie anders durchgeht. Das liegt daran, dass das halt eben ein bisschen anders aussieht. Also es sind nicht dieselben Punkte. Ist jetzt egal. Hier gehen die Punkte eben die Linie durch die Punkte durch. Und hier ist die Linie möglichst nah an diesen Punkten dran. Das ist einmal die Approximation. Wir nehmen hier zum Beispiel bei diesem Approximationsblei in Kauf, dass wir nicht die Punkte erreichen, haben aber dadurch vielleicht eine gewisse Glattheit, die wir anderweitig wieder nutzen können. relativ wichtig bei allen Splines ist, dass der Start- und Endpunkt in der Regel mit eingeschlossen wird. Die kann man auch noch ausschließen, da mache ich aber nochmal was ganz anderes dazu. Eine ganz eigene Vorlesung. Definition von Spline sollte ich vielleicht auch nochmal geben. Das kommt aus dem Schiffsbau. Das war wirklich ein gebogener Balken, den man genommen hat, um die Rümpfe von Booten zu bauen. In der Computergrafik ist es eine generische Klasse von Interpolations- oder Glättungsfunktionen, die dann eben auch Approximationen können. Das ist das, was wir als Spline verstehen. Beispiele kann ich natürlich auch ein paar nennen. Typische Interpolationen, eine Hermit, eine Kapmel-Ron oder eine Parabolic Blending Interpolation. Gibt schöne Formeln, die das wirklich dann auch ausrechnen. Kann man auch Polynome nehmen, die machen das in der Regel auch. Das sind halt besondere Polynome, die das nochmal bestimmte Ableitungseigenschaften haben. Interessant ist eher dann dieser Teil hier drüben mit Bézier, B-Splines, NURBS und Moving Least Squares Verfahren oder Total Least Squares Verfahren, die eben nochmal mehr Approximationseigenschaften haben, schneller zu berechnen sind, stabiler sind als Interpolationsalgorithmen. Die werden wir uns auch nochmal ganz explizit anschauen. Mehr dazu in einer anderen Vorlesung, also nicht in der heutigen, auch nicht in einer anderen Veranstaltung, sondern später im Semester. Bin ich selber vorhin drüber gestolpert, würde ich jetzt aber nicht mehr meinen. Komplexität ist hier ein ganz großes Problem. Ich hatte ja schon drüber gesprochen, dass auch Interpolationen nicht stabil sind. Das heißt, wenn ich irgendwo einfach einen Parameter ändere, da kann mir so eine ganze Interpolation entsprechend explodieren. Kann ich auch ein relativ einfaches Beispiel mal irgendwo hinmalen, wenn ich einen Stift finde. Das heißt, man sucht natürlich die einfachste Funktion, die irgendwie drei Punkte interpoliert. Das könnte sowas sein. Aber wenn das jetzt beliebig weit geht und ich hier unten noch einen Punkt habe und ich habe irgendwie ein Polynom x-ten Grades, dann kann natürlich auch sowas bei rauskommen. Wäre auch durchaus eine Interpolation von dem Ganzen. Ist aber irgendwie keine Funktion, die ich gerne hätte, weil sie nicht glatt ist, keine schönen, damit möchte ich nicht interpolieren, das sieht irgendwie nicht gut aus. Deswegen lebt man in der Regel auch mit Approximationen. Und das ist das, was man auch mit der Auswertungsgeschwindigkeit nochmal mit hineinkriegt, um eben ein passendes Polynom zu finden, das alle Bedingungen erfüllt, die auf der gesamten Datenmenge ist, das ist sehr schwierig. Deswegen sagt man, je einfacher die Funktion ist, desto schneller ist auch die Berechnung, also je niedriger Grad das ist, dann ist das gut. Mit Polynomen geht das übrigens auch sehr, sehr einfach. Also ich kriege sehr schnell raus, dass ich so eine stark schwingende Funktion habe. Aber man geht in der Regel dazu, eben so stückweise kubische Polynome zu nehmen. Die haben nämlich eine ausreichende Glätte, aber eine extrem hohe Flexibilität. Hier kommt es dann eben wieder zu dieser Kontinuität. Ich möchte quasi, wenn ich durch einen Punkt gehe, einfach beliebig sagen, ich setze jetzt nochmal eine Funktion weiter, die genauso weitergeht. Also quasi wie aus einem Schwung gezeichnet. Das war auch was Bézier mit seinem im Autobau war das, haben wollte. Das sind genau diese Eigenschaften, die das dann beschreiben. Es soll eine schöne glatte Linie sein, damit das richtig gut aussieht und die Autos nicht irgendwie kantig wirken, wo sie nicht kantig sein sollen. Und Kontinuität in unserem Kontext jetzt hier ist die Glattheit. Glätte ist definiert durch die Anzahl der stetigen Ableitungen dieser Funktion, die ich habe. Das ist wichtig, wenn ich eben sage, ich habe stückweise Funktionen, die ich irgendwie beliebig aneinander tackern möchte, sage ich mal. Dann kommt das eben mit hinein, wenn ich verschiedene Kurven oder Flächenstücke habe, dass das eben eine gewisse Glattheit hat oder eben auch nicht hat. Es kann ja auch sein, dass ich das haben möchte. Und diese einzelnen Eigenschaften kann ich beliebig definieren. Oder in dem Moment, wo ich sie zusammenstecke, weiß ich, dieses ist entsprechend C2 oder G2, kommen wir gleich drauf. Ich kann das einmal parametrisch machen. Das ist die sogenannte C-Notation. Die ist quasi dann die Ableitung an einem Punkt, ist gleich die Ableitung an dem anderen Punkt. Also die n-te Ableitung ist dann Cn. Oder ich kann es geometrisch machen, was eine abgeschwächte Variante davon ist. Ich setze das Ganze in eine Norm mit einem skalaren Multiplikator nach vorne. Mit A ist größer als 0, weil wenn es 0 ist, sage ich nichts drüber auf. Und die Ableitung, die ich betrachte, ist mindestens die erste. Und die nullte Ableitung interessiert mich nicht. Es gibt eine Initialverankerung. C0 ist G0. Das ist die nullte Ableitung, die ist langweilig. Das sagt einfach nur, die Positionen sind gleich. Von den zwei Punkten. Das sieht ungefähr so aus. Kommt auch aus dem schönen Buch, das ich auch empfohlen habe, von Rick Parent. Hat er mal schön aufgemalt. Das geht schon los mit Positional Discontinuity. Das heißt, das ist, Ding ist nicht mal C0. Was heißt das, wenn es nicht C0 ist? Das heißt, die Position, die hier anfängt und die nächste, die dann weitergeht, ist irgendwo anders. Also das ist ja eigentlich die Kerneigenschaft, die man ja gar nicht haben will. Ich will zwei Kurven zusammenstecken und die sind nicht mal an der Position gleich. Habe ich in der Regel schon versagt. Was natürlich sein kann, ich kann sie quasi C0 oder G0 haben. Das ist erstmal egal an der Stelle. Aber sie ist nicht C1. Und die erste Ableitung ist nicht gleich. Was ist das? Das heißt, ich habe einen Knick da drin. Das heißt, die erste Ableitung ist irgendein anderer Wert. Das heißt, wie man das aus der Kurvendiskussion aus der Schule vielleicht noch kennt, macht dann einfach hier irgendwie weiter Funktionswert. Ich kann das natürlich dann für die höherdimensionalen Sachen noch reinbringen. Wenn man jetzt hier dann Kreissegmente nimmt, Circular Arcs, dann ist hier an dem Fall eine tangentiale und positionsbasierte Stetigkeit. Also die sind C1 und C0, aber sie sind nicht C2, weil die Tangente sich dreht. Ja, die Krümmung ist einmal hier nach rechts und einmal hier nach links. Das kann ich natürlich dann noch weitermachen. Hier an der Stelle wäre es natürlich auch C2, weil die Krümmung gleich ist. Und jetzt kommt der Unterschied, wo dann die aus der Animationsecke und aus der Computergrafik-Ecke die Leute sagen, wieso? Das ist doch eigentlich total glatt. Das ist doch schon eine super glatte Kurve, da ist sogar die zweite Ableitung ist gleich, da ist nur das Vorzeichen gedreht. Und da kommt eben dann G zum Spielen, also die G-Notation, die dann eben sagt, ich betrachte das quasi Vorzeichen unbehaftet. Also ob hier jetzt quasi minus 0,5 und hier plus 0,5 steht, ist mir egal, die sind glatt. Das ist ein visueller Aspekt, der hier reinspielt. Und hier wäre G2 erfüllt, hätte quasi eine Glattheit von 2, aber ist eben halt nicht C2. Kann man also nochmal zusammenfassen, wo trifft das zu? C0 Position, C1 Steigung und Position sind gleich, C2 Krümmung, Steigung und Position ist gleich. Das ist so das, was man nur kennt. Bei C3 wird es dann schwierig. Was ist die dritte Ableitung? Wendepunkte. Okay. Bitte nochmal und dann geht es halt beliebig weiter bis zur Unendlichkeit. Und unendlich trifft nur auf Polynome zu. Also nicht nur trifft, aber hauptsächlich auf Polynome zu. Ich kann die unendlich oft ableiten. Dass die irgendwann konstant sind und auch die Ableitung von konstant irgendwann 0 ist, ist egal, sie kann sie trotzdem ableiten. Das geht so um dieses Prinzip hinten da. Dass es dann nichts mehr Schlaues bringt, ist egal, aber die sind konsistent durch die ganze Bank. Das kann ich eben mit Polynomen machen. Gut, jetzt wissen wir, wann eine entsprechende Funktion glatt ist. Jetzt nochmal kurz auf diesen Einfluss von lokal gegen global. Also Interpolationen können natürlich auch lokal sein, die kann ich auch noch einschränken, wenn ich quasi weiß, an den Randbedingungen, an den Eckpunkten, die ich in meiner Funktion habe, sind sie zum Beispiel glatt, weil sie da eben C2 sind, dann kann ich die auch beliebig zusammenstecken und es sieht immer irgendwie wie eine normale Fortführung aus. Damit ich aber eben nicht immer alle Punkte mit reinrechnen muss, verwendet man halt lokale Methoden, die halt sich von den globalen unterscheiden. Lokal heißt, dieser Einflusspunkt, den ich hier habe, bestimmt, also wenn ich den jetzt quasi nach da oben ziehe, würde sich die Kurve eben so rumbewegen. Das heißt, die Auswirkung von diesem Punkt, von diesem Kontrollpunkt an dieser Stelle hier, ist auf einen Wirkungskreis beschränkt. Ist das eine globale Funktion, wie es normalerweise Polynome sind, heißt das, wenn ich diesen Punkt nach oben schiebe, dann verändere ich den Verlauf der gesamten Kurve. Je größer ich das mache, desto komplizierter wird das, weil ich mehr Punkte mit reinnehmen muss. Hat natürlich aber andere Glattheitseigenschaften, weil ich immer quasi dieses Polynom oder diese Approximationsfunktion, die ich habe, erfülle. Und dann ist das Ding einfach immer C3. In der Regel wird lokal als besser angesehen, weil das auch irgendwie das ist, was man noch sinnvoll berechnen kann, weil wir haben nicht in der Regel irgendwie 5 Punkte, die wir interpolieren. Wenn man dann irgendwie 3D-Meshes hat mit 2 Millionen Polygonen, dann ist man doch froh, wenn man nicht immer alle auf einmal berechnen muss und vor allem nicht der Fuß anfängt zu wackeln, wenn ich mein Augenlid schließe oder so, weil es irgendwie doch zwei unterschiedliche Dinge sind. Funktion mit globalen Einfach ist eine Lagrange-Interpolation, die sich hier Netz erwähnen lässt. Und lokale Einfach sind in der Regel alle zusammengesetzten Kurven. Also wenn ich irgendwas stückweise habe, was auch immer das ist, wenn ich die zusammensetze, das sind immer lokale Funktionen. Der Grad der Kontinuität, also je höher C respektive G wird, desto weniger ist das Ding lokal. Also einfach, weil ich einen größeren Einfluss brauche. Ich brauche also auch mehr Punkte, die das mit reinnehmen, um eben diesen hohen Grad der Ableitbarkeit zu erhalten. Das heißt, je höher C, desto niedriger ist die Lokalität. Gut, das war jetzt alles sehr theoretischer Kram. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt Interpolation auf einer beliebigen Funktion machen möchte, um zum Beispiel 2D-Shapes zu animieren? Die Idee hier ist es, die Baxter und et al. Vorgestellt haben, ein Embedding zu finden, also eine Zerlegung dieses 2D-Objektes zu finden, die mir eindeutig identifiziert, wo gehört ein Element dazu. Was machen sie? Sie zerlegen die 2D-Shapes mit einem Boundary Matching, also erstmal rausfinden, wo fängt dieses komische Shape überhaupt an. Also die Idee ist es, ich habe ein Bild A und ich habe ein Bild B, ich möchte beide ineinander überführen, irgendwie interpolieren mit einer schönen Methodik, die ich kenne. Was machen sie? Kanten finden, wo fängt dieses Objekt an, wo hört es auf, ich habe gleich Bilder. Finden von sogenannten Feature Points, also ich will zum Beispiel rausfinden, dass das jetzt der Kopf ist, der landet nicht irgendwann zufällig im Knie, sondern der bleibt auch oben. Und dann weisen wir Korrespondenzen. Also wie wahrscheinlich ist es, dass in Bild A dieser Teil im Bild B an dieser Stelle ist. Und das ist das, was dann entsprechend mit einer mit dem Matching der einzelnen Feature Points gemeint ist. Man stellt eine Kostenmatrix auf, die man versucht zu minimieren. Das heißt, ich versuche irgendwie möglichst wenig Transformation durchzuführen, wenig Translation, möglichst wenig Interpolation. Je weniger, desto gut. Und Sie haben eine Gauss-Standardabweichung als Attraktor, wo Sie gerade sagen, in diesem Bereich lege ich einfach eine Gauss-Funktion drüber, die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit hier liegen. Und je weiter weg das ist, desto teurer wird das. Wenn man das gefunden hat, zerlegt man das in Dreiecke, weil Dreiecke sind irgendwie doch wesentlich besser zu beschreiben als irgendwie beliebige Pixel. Ja, die haben auch eine größere Fläche. Das ist dann die Triangularisierung und dann habe ich eine Vektorgrafik mit einer Startposition und einer zugehörigen Endposition. Ich kann das interpolieren und dann kann man zum Beispiel sowas machen. Ich habe diese zwei Grafiken hier, eine sitzende und eine stehende Katze. Und das, was Sie ausrechnen, ist dieses Shape einmal außenrum mit der Triangulisierung von dieser Katze. Und die können dann quasi die einzelnen Dreiecke zuweisen, wie sie transformiert werden und können dann genau diese Zwischenframes produzieren, wie Sie es gerne hätten. Das ist quasi, wie mache ich aus dem 2D-Bild eine Vektorgrafik, ganz einfach gesagt. Und dann kann ich eine Katze aufstehen lassen. Dass das natürlich nicht sinnvoll aussieht, eine Katze so nie aufstehen würde, ist jetzt erstmal vollkommen egal. Es sieht aber schon relativ gut aus. Ähnlich natürlich auch mit der Bewegung von den Menschen, das ist, wie es sich dann möglichst linear zusammenbewegt. Da kann man natürlich dann auch noch weiter ansetzen und auch mit den einzelnen Parametern nochmal spielen, dass man sagt, ich möchte den Arm zum Beispiel anders bewegen oder ich möchte nicht, dass der Schweif von der Katze sich so bewegt, sondern anders. Ich habe an diesem Punkt wirklich eine Vektorgrafik und könnte hier nochmal nachjustieren. Aber es geht an dieser Stelle rein um eine automatische Detektion und Zerlegung, wo kein Mensch irgendwas mitmacht. Das ist ein Paper von 2009. Es gibt inzwischen auch von noch wesentlich neuere Arbeiten, die dann noch mehr Details ausarbeiten, aber basieren in der Regel alle auf derselben Technik. Wenn wir jetzt mal eine andere klassische Anwendung haben, wo wir interpolieren wollen, ist die Bestimmung einer Länge eines Abschnitts. Das ist immer ganz leicht gesagt. Was heißt das? Das ist wichtig, wenn ich sage, ich habe eine Geschwindigkeit eines Objektes. Das Auto soll mit 50 km/h bitte um diese Kurve fahren. Dann weiß ich, als würde ich in einer Realszene das doch relativ gut beschreiben können. Aber wie mache ich das, wenn ich sage, ich habe einen Pfad, eine Kurve, einen Weg, den dieses Fahrzeug abfahren soll. Und ich möchte sagen, okay, jetzt bremst da ab, dann fahr langsam um die Kurve und dann beschleunig wieder raus. Das ist eine Angabe, die würde ich gerne machen. Kann ich aber eigentlich nicht, weil ich ja nur einzelne Bilder habe. Also ich brauche diese Umrechnung von einer abstrakten Beschreibung, fahre mit 50 km/h, bremse ab und beschleunige wieder, zu wie viel Zeit hast du, bis du zu diesem Punkt kommst, wo du abbremst, wie viele Frames verlaufen quasi in dieser gleichbleibenden Geschwindigkeit konstant und wie viel laufen dann hinten wieder raus. Also beschleunigen bis Frame 20, konstante Geschwindigkeit bis Frame 50 und dann bremsen bis Frame 60. Also ich habe 10 Frames zum Abbremsen, das ist schon wahrscheinlich ziemlich schnell. Ja? Also wie gebe ich so Geschwindigkeiten an? Weil das ist ja eigentlich eher sowas, was man typischerweise macht. Dafür kann ich auch wieder Kurvenabschnitte nehmen. Das ist auch wieder sehr lustig. Das heißt, ich habe dann eben eine bikubische Funktion. Ich will ja quasi wissen, wie viel Weg lege ich auf dieser komischen Kurve zurück. Und damit zerlege ich die eben in eine kubische Basisfunktion. Ich berechne also PU mit AU hoch 3 ABU Quadrat CU plus D. Das heißt, das ist einfach die kubische Funktion an der Stelle. Schöne Eigenschaft, das Ding ist zerlegbar. Gut, dreidimensionale Funktion, kann ich in einzelne Komponenten zerlegen. Und jetzt möchte ich die Wegzeitfunktion darauf bestimmen. Jetzt kommt der große Gag. Weil das nämlich eine Funktion ist, kann ich das über die Arc Length bestellen, also die Bogenlänge. Das sieht dann wie folgt aus. Also ich kann das analytisch machen. Ich stelle drei Lösungen mal vor. Das heißt, ich habe diese einzelnen Segmente und ich möchte in diesen einzelnen Segmenten jetzt quasi die richtige Bogenlänge identifizieren. Dann kann ich das analytisch einfach ableiten. Das ist eine schöne Funktion. Lade ich die ab mit dieser entsprechenden Ableitungsregel, die hier so steht. Dann kommt auch wirklich knallhart der richtige Wert raus. Und ich kann sagen, das ist genau die Geschwindigkeit, die du an dieser Kurvensegmente hast. Du fährst jetzt 47,89, nicht 50. Kann ich dann, wie gesagt, auch dann umdrehen und kann dann sagen, ich nehme dieses Integral davon und sage, hey, guck mal, das ist jetzt quasi die Geschwindigkeit, so viele Frames brauchst du, um eben da rauszukommen. Zweite Möglichkeit, womit man jeden Mathematiker zum Weinen bringt, ich kann auch einen Differentialquotienten nehmen. Warum bringt man Mathematiker mit zum Weinen? Die haben nämlich ganz üble Eigenschaften, die man betrachten muss. Vor allem halt... Das ist so der Punkt, wo Mathematiker gerne weinen. Es ist eine Approximation, wir können es ja gar nicht genau berechnen. Das heißt, wir machen eine Abtastung von Punkten. Das ist so, also ich würde mal sagen, eine klassische Informatiker-Herangehensweise. Wir haben eine feste Schrittweite und berechnen einfach, okay, wie groß war jeweils das Delta? Ja, wie weit an der Kurve bist du nach vorne gekommen? Und sagen, das Ding ist zwischendrin einfach gerade. Ja, es macht keine Kurve. Wenn die Segmente klein genug sind, dann ist das ein guter Differentialquotient. Und ich kann ausrechnen, wie viele Schritte du machst und wie schnell diese Schritte sind. Und ich kann das, wie gesagt, dann auch umdrehen und dann sagen, bewege dich mit dieser Geschwindigkeit, dann musst du also auch eben dieses Delta zurücklegen. Dritter Punkt, noch mehr Informatik. Wir machen das adaptiv. Das heißt, wir haben eine Kurve, die aus einer, also eine Kurve, die unterteilen wir in zwei Teilsegmente. Also drei Abschnitte im Endeffekt, also drei Punkte, die wir haben. Und testen im Prinzip, ist das, was wir jetzt hier berechnen, quasi die gerade Strecke plus diese unterteilte Strecke, ist die quasi unterhalb eines Fehlerwertes. Wenn der klein genug ist, dann breche ich die Rekursion ab, dann habe ich genug Teilschritte gemacht. Wenn der Fehler zu groß ist, dann funktioniert das nicht. Klingt sehr abstrakt, wir machen es jetzt mal schön an dieser komischen Kurve, die ich da aufgemalt habe. Das bietet sich nämlich einfach an. Was heißt das? Ich habe diese Kurve hier. Ich fange an, ich unterteile sie in zwei Segmente. Also ungefähr hier ist die Mitte. Ich teste jetzt quasi, ob die Wegstrecke von 0 bis 1 und die Wegstrecke, die quasi von 0,5 bis 0,1 geht, ob das irgendwie zusammenpasst. In dem Fall sehr schlecht, weil da würde dieser adaptive Algorithmus einfach abbrechen. Nehmen wir mal an, wir hätten das ein bisschen geschickter gemacht und würden wir relativ schnell feststellen, okay, ein Abtastwert ist uns zu schlecht, wir wollen sowieso mehr machen, dann machen wir das rekursiv. Dann sind wir quasi diese Submenge unterteilen wir hier so, zapp, zapp, dieser Fehler ist viel zu groß. Wir unterteilen das nochmal bei der Hälfte. Dann haben wir quasi diesen Segment, dann haben wir dieses Segment. Und die Frage ist immer, ist der direkte Weg besser als das andere? Das geht quasi rekursiv so weiter, bis wir quasi irgendwann hier sind und dann quasi sehr nah an der Geraden sind. Das ist die Idee dieses Algorithmus. dass wir quasi das Segment so klein machen, dass wir wirklich fast ein gerades Teilsegment haben. Und dann sagen wir, okay, hier bricht er ab. Und dann haben wir hier so ein Stück, hier so ein Stück, hier so ein Stück. Und dann haben wir hier wahrscheinlich ein relativ langes Stück. Und dann geht es da quasi so piecewise durch. Das ist die Idee dieses Algorithmus. Wie man schon sieht, wenn ich so eine schöne Funktion aufmale, kann ich auch die Initialverankerung einfach aushebeln. Ja, das, mit Sinuskurven würde ich sowas nicht machen. Die schwingen einfach zu regelmäßig. Und wenn ich da einfach eine Gerade durchziehe, dann ist das halt die Initial, der Initialtest, der hier steht. Der Wegstrecke von 0 bis 1 minus die Wegstrecke bis zu dem Unterteilungspunkt ist kleiner als ein Fehler. Jo, die war gleich. Ich habe genau die Mitte getroffen. Dann funktioniert das nicht. Aber das ist die Idee. Ich unterteile das so lange in lineare Stücke, bis das quasi zusammenpasst. Was man natürlich auch machen kann. Man kann natürlich numerisch integrieren. Anders können wir das auf dem Computer ja relativ schwierig, also analytisch das zu machen, wird für beliebige Funktionen beliebig komplex. Deswegen nimmt man dann sowas wie eine Gauss-Quadratur. Das heißt, ich nehme bestimmte Gewichte mit meinen Messpunkten, knalle die in eine Funktion rein und gebe denen dann nach der Gauss-Quadratur, da gibt es eine gesamte Tabelle, die dann eben diese Gewichte definiert und ich das dann entsprechend auswerten kann. Möchte ich jetzt aber gar nicht so tief reingehen. Gut, wir hatten ja schon den Kinnegraphen, das heißt die Abbildung auf Kurve zum Zeitpunkt T. Das kann ich natürlich auch nutzen, um eben ein Fahrzeug über einen Pfad laufen zu lassen. Das ist also schon mal eine Anwendung von dieser Gesamtkontrollstruktur des Kinnegraphen, um eben zu sagen, wie schnell bewegst du dich irgendwie um diese Kurve. Wenn wir dann sagen, beschleunige, halte die Geschwindigkeit und dann bremse ab. Also wir hatten das ja auf 60 Frames beschränkt, wo wir sagen, die ersten 20 Frames bitte beschleunigen, bis Frame 50 eine konstante Geschwindigkeit halten und dann wieder entsprechend abbremsen. Dann kann ich das natürlich auch umwandeln in eine entsprechende Repräsentation, die mir dann sagt, okay, wie sieht das aus? Ich brauche also erstmal eine Beschleunigung. Ich fange langsam an, werde immer schneller. Halte die Geschwindigkeit ist ein linearer Kinnegraphteil. Das ist klassisch Ease-Out, Ease-In, Ease-Out. Also hier mittendrin ist das eine normal steigende Funktion. Also bewege dich gleichmäßig weg. Wie steil das ist, bestimmt dann quasi die Geschwindigkeit. Das ist ja klar. Und das Abbremsen ist dann quasi wieder die Ease-Out-Funktion an diesem Teil, die dann sagt, okay, wie stark bremse ich ab? Ich kann ja relativ lange linear bleiben und dann eben abbremsen. Dann bin ich kurz vor dem Ende, aber ich bin noch nicht bei dem Ende. Und das bestimmt dann quasi dieses Aussehen, dieses Kinnegraphen. Beliebt, wie gesagt, Sinus macht eigentlich in der Regel alles das, was man will. Gut, ich bleibe bei dem Pfad. Der Pfad ist nämlich toll. Der hat nämlich so ein ganz, ganz, ganz elementares Problem. Ich kann jetzt die Position bestimmen. Ich kann sagen, Fahrzeug, bewege dich mit 50 km/h so lang und dreh dich dann rum. Ja, ich kann das analytisch ausrechnen, ich kann das adaptiv irgendwie bestimmen. Aber was ich bis jetzt noch nicht bestimmen kann, ist, Fahrzeug, bieg rechts ab und dreh dich quasi mit der Straße mit. Das ist ja das, was ich gerne hätte. Ich möchte ja eben nicht, dass das Fahrzeug so um die Ecke fährt. Ja, das sieht ja irgendwie komisch aus, vor allem fährt es dann quer. Ja? Also ich muss es ja mitdrehen. Wie mache ich das? Typischerweise haben wir ein lokales Koordinatensystem für das Objekt. Das heißt, wir modellieren ja in einem lokalen Koordinatensystem durch die Transformationsmatrizen, die wir auch aus CG kennen, können wir das Ding irgendwie in die Welt reinpflanzen, aber wir wollen das Ding ja auch sinnvoll mitinterpolieren. Da stellt sich natürlich die Frage, die Ausrichtung soll dem Pfad folgen. Wie geht das? Ja, okay, ich weiß, da ist vorne, aber wo ist in dieser Kurve, die aus einzelnen Funktionen besteht oder einzelnen Funktionssegmenten oder einzelnen Keyframes, noch viel schlimmer, ja, ich weiß nur, da ist der nächste Punkt, dann guck halt zum nächsten Punkt. Aber wie geht das? Und das zeige ich euch jetzt. Man definiert erstmal ein lokales Koordinatensystem. U ist links, V ist oben und W ist gerade raus. Das ist so Standardnotation, die man immer wieder findet. Gerade bei Flugsimulatoren ist das so das Standardszenario, die fließen, deswegen ist auch ein Flugzeug drin. Und wir wollen, dass dieses Flugzeug eben auf einen gegebenen Pfad fliegt. Es fliegt ja auch nicht irgendwie einfach so quer durch die Gegend. Kann man auch machen, sieht aber in der Regel irgendwie komisch aus. Das soll ja irgendwie sinnvoll sein. Gerade auch bei Flugzeugen brauchen wir sehr glatte Funktionen, weil die sich nicht, die können einfach nicht jetzt so die Richtung ändern, sondern die haben relativ lange Antwortzeiten auf Bewegungsänderungen. Und das wäre dann so ein Beispiel, wo man zum Beispiel glatte Funktionen braucht. Was macht man dann? Man definiert einen sogenannten Frenet-Frame. Der Frenet-Frame ist ein bewegendes Koordinatensystem auf der Kurve. Wir definieren dazu orthonormale Vektoren. Die sind definiert durch die Kurventangente und die Krümmung. Okay, wenn ich das habe, kann ich das natürlich ganz eins zu eins auf mein lokales Koordinatensystem meines Objektes abbilden, dass ich dann weiß, W ist vorne, das ist also die Ableitung von dem Punkt S, an dem ich mich gerade befinde. Links ist ein Kreuzprodukt aus irgendwas und dann mache ich nochmal ein Kreuzprodukt mit geradeaus und links und dann kriege ich irgendwie nach oben als letzte Komponente. Also ich hoffe, die meisten fangen schon an, sich zu fragen, was ist die Ableitung von P an dieser Stelle. Das ist vor allem die zweite Ableitung von der Funktion P, die irgendwie, was weiß ich, aus 20 Keyframes besteht. Wenn das das größte Problem wäre, was wir damit hätten, wären wir ja eigentlich auch noch ganz zufrieden. Aber wir haben Probleme mit Unstetigkeiten. Also wenn die Krümmung sich stark ändert, kann es nämlich passieren, dass sich dieses Kreuzprodukt, das Vorzeichen ändert. Und das heißt, aus links wird das. Und was heißt das, wenn ich quasi sage, hier ist oben, da ist geradeaus und hier ist links, dann heißt das im Endeffekt, dass ich mich um 180 Grad drehe. Und das ist einfach mittendrin, weil das einfach unstetig wird, weil das eine Approximation ist. Und dann fliegt man mit seinem Flugzeug, das auf einmal nach weiter auf dieser Strecke fliegt, aber rückwärts fliegt. Das sieht irgendwie komisch aus. Also ich hoffe, jeder ist klar, dass das irgendwas ist, was man nicht haben möchte. Es kann bestimmt mal ein lustiger Stunt sein, aber ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, wo ich sage, hey, guck mal, das ist ein sinnvoll durch die Gegend fliegendes Flugzeug. Ja, das macht wenig Sinn. Und es gibt eine sehr einfache Methode, mit der Informatiker ziemlich gut leben können. Wir approximieren nämlich den Blickvektor durch den aktuellen Punkt. Also wir approximieren eine Ableitung, das ist wieder ein Differentialquotient. Erstens. Fieser Trick. Wir sagen einfach ein Delta S, wir berechnen einfach ein nächstes Stück Kurvenabschnitt weiter, das wir vielleicht noch haben und sagen, da geht ungefähr die Ableitung hin. Sehr gut. Kriegen wir hin. Geht. Grobe Richtung, da geht die Kurve weiter. Zweites, weil wir ja zwei Freiheitsgrade haben, die wir jetzt quasi aus x müssen, wir brauchen ja einmal links und einmal geradeaus oder oben und geradeaus, sagen wir einfach im Koordinatensystem oben y ist 1. Kriege ich hin. Dann kann ich das Kreuzprodukt W mit oben bestimmen, kriege dann quasi links und dann kann ich quasi, um sicherzustellen, dass das auch ein orthogonales System ist, quasi wieder sagen, jetzt mache ich links mit geradeaus und das Kreuzprodukt davon, das ist das richtige U. Das interessiert das Kreuzprodukt ja im Endeffekt nicht, ob das wirklich orthogonale Vektoren sind. Das, was rauskommt aus dem Kreuzprodukt, sind orthogonale Vektoren. Wem fallen außer dem Punkt vielleicht nochmal ein paar Probleme auf, die vielleicht so entstehen könnten? Also wenn ich jetzt sage, hier läuft die Kurve lang und oben ist 1, das erste Problem, das mir einfällt, ist, was ist, wenn das Flugzeug nach oben fliegt? Könnte ziemlich doof werden, weil dann ist die Richtung 0, 1, 0, dann ist das oben 0, 1, 0 und das Kreuzprodukt davon ist irgendwie 0. Das ist irgendwie kein guter Vektor, der auch nicht so eine gute Einheitslänge hat, die man irgendwie benutzen kann, um noch ein Kreuzprodukt zu berechnen, was dann nämlich auch wieder 0 wird. Gut. Zweites Problem, Ende der Kurve. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt quasi diesen komischen Pfad da lang fliege und die Position des Flugzeugs ist jetzt, oder des Autos ist jetzt quasi hier. Was machen wir denn dann? Wo geht es dann weiter? Was ist denn das Delta S? Man schummelt ein bisschen, bestimmt irgendwie die Tangente, die mögliche weitere Verlaufsrichtung und sagt dann, okay, da wird das weitergehen, beziehungsweise ich hänge jetzt einfach den nächsten Kurvensegment dran. Es wird ja nicht aufhören, sich zu bewegen. Oder ich nehme einfach die letzte Richtung, die wir hatten. Wenn das quasi wirklich die Animation ist hier zu Ende, das Ding bewegt sich nicht mehr, dann guckt es halt einfach dahin, wo es vorher hingeguckt hat. Es dreht sich nicht mehr oder so. Die Updates von W, also jedes Mal, wenn ich W berechne, ist das natürlich eine lokale Approximation, ähnlich wie dieser adaptive Algorithmus. Das kann natürlich auch ziemlich stark springen. Das heißt, wenn ich jetzt quasi hier die Richtung habe, dann ist die nächste Richtung hier, dann ist die nächste Richtung nochmal so, aber dann macht es irgendwie mal so einen Schnitt. Und hier ist ganz, ganz harte Änderung, die da passiert, weil das eben so eine lokale Approximation ist. Gerade mit einem fixen Delta brauchen wir ja an der Stelle. Das heißt, du hast sehr starke Sprünge, wie sich diese Richtung ändert. Muss man glätten? Wie glättet man sowas? Ich abkubuliere das auf, sage, okay, ich gewichte das nach wie viel Frames ich schon gemacht habe, hat sich mich immer näher dem bewege, irgendwie ein Smoothing an der Stelle. Wie sieht es denn aus mit Rotation, wenn jetzt das Ding nicht nur sagt, okay, ich sage eben, ich möchte ab, wirklich noch rotieren, kann ich auch noch machen. Gerade so ein Flugzeug, das fliegt ja nicht gerade um eine Kurve, sondern es dreht sich ja und fliegt dann so rum. Ja, das muss ich auch noch irgendwie reinkodieren, das kann ich mit dem Zeug ja gar nicht. Und dann kommen wir so zu dem Hauptproblem, das ist dann der zweite Teil der Vorlesung heute. Rotation um Hauptachsen sind zwar schön und gut, die können wir auch mathematisch sehr, sehr einfach beschreiben, aber die sind etwas, nämlich nicht intuitiv. Das beweise ich euch gleich. Und das zweite Problem ist, Rotationen sind schlecht interpolierbar. Wie trenne ich sowas in Einzelwerte auf? Gerade wenn ich eine Verkettung von Rotationen habe, wie interpoliere ich eigentlich da richtig? Beispiel. Wir haben folgendes Ursprungsbild. Das ist unser Koordinatensystem, jetzt mal mit Z in die positive Achse nach vorne. Und ich rotiere im ersten Key das Ding um Y minus 90 Grad. Zeigt der Pfeil nach hinten. Dann nächster Key, ich rotiere das ganze Ding ausgehend von diesem Key nochmal um 45 Grad in der X-Richtung, also so nach oben. Okay? Welche Transformation von dem ausgehend habe ich bis jetzt durchgeführt? Kriegt es jemand so aus dem Bauch hin? Also wie komme ich von dem Bild mit einer Transformationsmatrix zu diesem Bild? Das ist ultra intuitiv. Und ich weiß, alle, ihr kommt auf das Ergebnis 90, 45, 90. Das war das Erste, was euch allen durch den Kopf geschossen ist. Nein, das macht keinen Spaß. Also damit kann ich auch nicht sinnvoll interpolieren. Ich kann auch nicht sagen, ich lasse jetzt einfach den einen Key weg und interpoliere das quasi schön sequenziell, dass das gut aussieht. Ja? Wenn ich jetzt anfange, hier eben auch linear zu interpolieren, sieht das noch komischer aus, weil da kommen dann so 45 minus 22,545 raus, was dann irgendwie komplett diametral in dem ganzen Raum steht. Das sieht noch komischer aus. Das funktioniert ja gar nicht mehr. Es hat noch ein viel, viel, viel schlimmeres Problem als eben nur so, ich kann es nicht sinnvoll beschreiben, damit könnte ich ja noch leben, dass ich das eben schön in eine Kette zusammenschreibe und immer nur Einzelelemente irgendwo anpasse. Es gibt den sogenannten Gimbal-Lock. Und das ist ein faktisch existierendes Problem, das auch die NASA hat, da habe ich gleich ein Beispiel noch dazu. Nehmen wir an, ich rotiere um eine Achse mit 90 Grad. Zum Beispiel die X-Achse. Ja, Rotation um die X-Achse sieht dann wie folgt aus. Ich rotiere hier. Ich rotiere das ganze System inkrementell um 90 Grad und möchte dann die anderen Achsen rotieren. Dann habe ich nämlich ein Problem. Ich rotiere um die Y-Achse. Jo. Aber weil die Z-Achse jetzt quasi hier nach hinten zeigt, weil ich das ganze System rotiert habe, ist quasi in dem globalen Beschreibungssystem die X-Achse und die Z-Achse identisch. Die fallen zusammen. Das passiert nur, wenn man das auf achsenlokalen Systemen macht. Also wenn ihr jetzt immer schön brav die alles Matrizen euch speichert und sagt, okay, ich rotiere wirklich erst um X, dann um Y und dann um Z und das hängt alles nicht zusammen, dann passiert euch das nicht. Deswegen ist das den meisten wahrscheinlich noch nie aufgefallen. Aber ich verliere, wenn ich das mache, so wie sich das gehört, einen Freiheitsgrad. Ich kann um X drehen, das ist genau dasselbe, wie wenn ich um Z drehe. Das ändert nichts mehr. Weil X-Achse und Z-Achse um dieselbe Achse drehen. Weil ich das Ding gedreht habe. Pfui, gar nicht gut. Ich müsste also, damit das wieder funktioniert, erst nochmal die Y-Achse weiterdrehen, dann rotieren, dann wieder zurückdrehen. Nein, will ich irgendwie nicht. Also dieser Verlust des Freiheitsgrades hat zur Folge, dieser Gimbal-Lock, dass nicht mehr jede Orientierung erreichbar ist. Das heißt, ich kann nicht mehr identifizieren, habe ich mich jetzt um die Z-Achse gedreht oder habe ich mich um die X-Achse gedreht. Das ist nicht mehr unterscheidbar. Und das war ein Problem, das hatte die NASA in ihrem Weltraumflugprogramm Apollo. Das kommt nämlich von den Kardanringen her, beziehungsweise von der Kardanaufhängung. Das nimmt man für Kompasse, die sind dann unabhängig gelagert, dass man einfach sagen kann, okay, wie ist das Ding ganz rotiert im Raum. Aber vor allem bei Gyroskopen. Und das brauchten die, also braucht man auch immer noch, in der Weltraumnavigation, dass man sagen kann, hey, ich muss mich eben noch in der Z-Achse zum Beispiel rotieren, damit ich richtig ausgerichtet bin, um zu sagen, ich passe jetzt zum Beispiel an die ISS richtig dran. Wenn ich diesen Freiheitsgrad aber verliere und nicht mehr unterscheiden kann, rotiere ich um die X-Achse oder die Z-Achse oder respektive Y und Z oder ich verliere ja eine, ist ja egal welche dieser drei, dann kann ich nicht mehr sagen, rotiere dich bitte in Z, wenn ich nicht mehr um Z rotieren kann, weil ich es nicht mehr unterscheiden kann, weil ich nicht weiß, ob ich mich darum rotiere. Ich kann zwar faktisch mich darum drehen, aber mein Gyroskop zeigt es mir nicht mehr an. Und damit kann ich auch nicht mehr beurteilen, bin ich noch richtig oder bin ich falsch. Und das hatten die wirklich als entsprechendes Problem in der Apollo-Historie. Das ist hier auch unter diesem Link, der funktioniert noch, kann man das nachlesen, dass dann eben das passiert, was passiert hier in dem Fall, dass nämlich die zwei Ringe, das sind ja drei Ringe im Endeffekt, Freiheitsgrad hier, Freiheitsgrad hier, Freiheitsgrad da, und damit habe ich so eine Lageposition, dass die zwei Ringe übereinander fallen und ich das quasi nicht mehr auseinanderkriege, das ganze System. Also ich weiß nicht mehr, worum ich mich drehe. Lösung, ich mache noch einen Freiheitsgrad mehr rein und dann passiert das nicht mehr. Weil ich kann nur zwei übereinander lagen, ich kann nicht drei übereinander lagen, das geht nicht. Ist aber schon eine sehr dreiste Lösung. Ich meine, Cause and Effect, sie waren sehr happy, dass es damit geht. Inzwischen gibt es andere Messmethoden, um herauszufinden, wie das Lagegyroskop steht. Aber lassen wir uns das einfach nochmal anschauen. Wo kommt denn überhaupt diese Transformationsmatrix her? Das war der gute Leonhard Euler, 1707 bis 1783. Der hat gesagt, ich kann die Euler-Rotation HPR durch eben diese Koordinatensystemrotation beschreiben. Also so hat er das quasi definiert. Das ist eine Rotation um eine lokale mit bewegte Achse. Daher kommt auch dieses Kernproblem, ne? Ich rotiere die Achse mit, das ist ganz wichtig. Die Reihenfolge ist austauschbar. Ich kann also sagen, ich rotiere es andersrum, beliebig. Und die Euler-Winkel, die wir haben, also HP und R, sind die Rotation und die jeweilige lokale Achse, die noch nicht rotiert worden ist. Kennen wir auch, wird auch viel verwendet in entsprechenden Simulationssystemen, falls man das schon mal gesehen haben sollte. Man stößt ab und zu drüber, Yaw, Pitch und Roll. Also Yaw, Pitch, Roll. Das sind die drei, die man kennt. Das ist alles ein lokales Koordinatensystem, die hängen alle von der Reihenfolge ab. Wenn ich das natürlich der Reihe nach abarbeite, kommt das richtig raus. Ein bisschen Background, weil der Mann ist doch eigentlich sehr erstaunlich in seinen, wie viele Jahren sind es, 76 Jahren, die er gelebt hat, hat er nur läppische 866 Publikationen geschrieben. Dem war ein bisschen langweilig. Vor allem hat er es in Latein gemacht, das ziehe ich heute noch meinen Hut davor. Ich hatte viel Latein, aber ich konnte es nie. Er wurde in Basel geboren, in St. Petersburg, 83 gestorben. Es gibt ein ganzes Archiv, eulerarchive.maa.org, da kann man die alle nachlesen, die sind digitalisiert worden, weil er ja so ganz unwichtige Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel die ganze mathematische Symbolik, die wir heute kennen, kommt von ihm. Er hat das alles eingeführt. So Sigma, Pi, I, F und X und so, ganz unwichtige Sachen. Manch einer nennt ihn auch den Begründer der Analysis. Das ist jetzt ein Zitat, das ich irgendwo her habe. Ich wusste nicht mehr genau, woher. Das ist auch nichts Hochoffizielles. Da würde ich mir jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Auf jeden Fall, der entscheidende Punkt, worauf ich jetzt rein möchte, ist, dass er 1770 im Problema algebraicum ob affectionis sorsus singularis memoriable, Latein, eine beliebige Rotation in 3D lässt sich durch drei Parameter beschreiben. Das ist der elementare Bestandteil, wie wir Rotationen einfach verstehen. Wir rotieren um die eine Achse, wir rotieren um eine andere Achse und das sind genau drei Parameter. Fertig, aus. Mehr brauchen wir dazu nicht. Zum Beispiel die drei Rotationswinkel der Hauptachsentransformation oder Achsenwinkel. Was noch gibt, jede Rotation eines starren Körpers um einen Punkt ist äquivalent zu einer Rotation um eine Achse durch diesen Punkt. Sagt er einfach, ich kann das quasi auch anders noch beschreiben, ich kann eine Achse definieren und dann kann ich das Ding darum rotieren. Wie hängt das jetzt zusammen mit den computergrafischen Matrizenrotationen, die wir kennen? Nehmen wir mal an, wir haben folgende Rotation. Wir rotieren um x mit Winkel Alpha, y mit Winkel Beta und z mit Winkel Gamma. Ich habe hier ein Zeichen, als Ableitungszeichen, eine schon rotierte Orientierung. Also wir haben das schon gemacht, wir brauchen uns da keine Gedanken mehr drüber machen. Und die Frage ist, wie kann ich zum Beispiel Ry Beta Rx darstellen? Richtig, das ist nichts anderes, bisschen Umform, als quasi das, was wir auch kennen aus der klassischen Matrizenreihenfolge, bitte von rechts dran multiplizieren. Ja? Ich rotiere erst um Y, dann um X. Ne? Also die rotierte Y mal X ist dasselbe, rotiere um X und dann um Y, so wie wir das kennen. Geht natürlich dann noch größer mit der dritten Rotation, noch mehr Text, aber ist genau dasselbe, das heißt die Reihenfolge dreht sich einfach um und das ist genau das, was Euler beschrieben hat. Ich will da jetzt nicht reingehen, ist alles wunderbar. Aber was für Folgerungen können wir daraus ziehen? Die Euler-Winkel, also Yaw, Pitch und Roll, sind äquivalent zur Matrizenrotation. Wir können das also mit Yaw, Pitch und Roll können wir genau dasselbe, was wir auch mit der Matrizenrotation können. Hat natürlich super Vorteile, also wir können es einfach ein lokales System nehmen und damit alles beschreiben, wir brauchen nicht irgendwie global denken, macht's toll, aber hat auch ein Gimbal-Lock. Mist. Verdammt. Es war jetzt irgendwie das, ich rotiere H um 0, dann P um 90 Grad und dann ist die Rotation um die Z-Achse gleich der Y-Achse, ich habe also schon wieder nichts gewonnen. Schauen wir uns nochmal was an. Euler hat da doch was gesagt, da war doch hier irgendwas Komisches. Eine beliebige Rotation in 3D lässt sich durch drei Parameter beschreiben. Zum Beispiel die drei Rotationswinkel der Hauptachsentransformation und eine Achse und ein Winkel. Was heißt das? Ja, Quaternionen. Genau. Erstmal ein Beispiel, was das überhaupt heißt. Das heißt, ich habe eine Orientierung von einem Objekt hier, eine Zielorientierung da, dann kann ich eine Achse definieren, eine beliebige Achse in diesem Raum und einen Winkel dazu, die mir genau diese Transformation beschreibt. Das hat ja Euler gesagt. Es gibt eine Achse und eine Rotation, die genau diese beliebige Rotationskette beschreibt. Und das wäre ein Beispiel dafür. Damit das mathematisch handhabbar wird, kommt dann William Rowan Hamilton mit dazu ins Spiel, der ein bisschen später gelebt hat. Der hat die Quaternionen eingeführt als mathematisches Rechenmodell. Das ist ein Viertuppel, S, X, Y, Z. Okay, nennen es S und V. Ja, also X, Y, Z kennen wir schon, das ist irgendwie mehr so Achse und Winkel. Ne? Also Achse ist irgendwie ein dreidimensionaler Vektor, damit können wir leben. Und es gibt irgendwie einen Winkel, irgendeinen Skalarwert, was auch immer das für ein Skalarwert ist, das ist erstmal egal. Aber der hat das quasi gemacht und das ist eine Alternative zur Achsen-Winkel-Darstellung. Also ich kann das quasi zusammenfassen. Schöne daran ist, das ist eine ganz eigene mathematisch konsistente Rechnungsweise, mit der ich genau das auch erreiche, was ich mit der Matrizentransformation habe. Aber weil ich einfach nur eine Achse nehme und eine Rotation, kann ich nicht irgendwie eine Freiheitsgrad verlieren, weil ich habe nur eine Achse und eine Rotation. Ich lege nicht drei übereinander, die sich gegenseitig beeinflussen, es ist eine. Das hat Euler schon gehabt, nur er hat es selber nicht beschrieben. Gut, wie sehen Quaternionen aus? Es ist eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Bitte nicht jetzt alle weinen. Wir nehmen nämlich drei imaginäre Einheiten. Es gibt nicht nur i, also i mal i ist minus 1, sondern es gibt auch j und k, die jeweils auch zusammen multipliziert minus 1 ergeben. Kommt dann gleich in ein bisschen Basic-Mathematik noch dazu. Das ist dieser Viertuppel. Das heißt, wir haben die skalare Einheit plus drei imaginäre Einheiten, die quasi einen kompletten vierdimensionalen Raum aufspannen. Addition, bisschen Mathematik, ganz spannend. Ich nehme also die jeweiligen Einzelkomponenten, addiere sie zusammen. Wichtig, es gibt genau dann eine abelsche Gruppe, wenn ich das nämlich unter der Addition betrachte. Sehr schön, gibt also auch ein schönes neutrales Element. Brauchen wir alles, macht viel Spaß. Multiplikation. Multiplikation ist ein bisschen schwieriger. Man sieht schon, hier die Skalarkomponenten werden zusammen multipliziert, aber ich brauche dann hier auch noch die Vektorkomponente, die wird mit dem Skalarprodukt reingerechnet. Dann werden dann hier irgendwie zwei Vektoren skaliert und dann wird noch ein Kreuzprodukt berechnet. Hat alles seine Richtigkeit, einfach mal nehmen. Dadurch, durch diese Eigenschaften, wie diese Multiplikation definiert ist, bekomme ich Assoziativität, das heißt, ich kann klammern, wie ich will. Sehr gut. Nicht kommutativ, finde ich auch super, weil das ist ja auch das, was wir aus den Rotationen kennen. Die sind nicht kommutativ. Ich kann nicht die Reihenfolge ändern, weil dann beschreiben sie was anderes. Und das haben sie quasi auch drin. Wir definieren die Konjugation als das Inverse der Vektorkomponente. Also da ist einfach ein Minus vorne dran. Und wir können einen Punkt natürlich beschreiben, indem wir sagen, die Skalarkomponente ist 0. Das ist einfach so fest definiert. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen noch ein paar schöne Einzelheiten. Wenn wir zwei orthogonale Vektoren haben und möchten die zusammen multiplizieren, dann bekomme ich das Kreuzprodukt aus diesen beiden. Simple Mathematik, weil die Skalarprodukte davon entsprechend 0 sind, bleibt eben, also weil es Vektoren sind, das vorne 0 bleibt 0. Weil sie orthogonal ist, das Skalarprodukt 0 und die ganzen Multiplikationsfaktoren fallen raus, dann ist das eben das Kreuzprodukt. Die Identitäten, Multiplikation nennen wir 1, 0, 0, 0 und Summation ist natürlich komplett 0, das ist das neutrale Element. Und wir haben noch ein Inverses, das brauchen wir auch noch. Das Inverse ist definiert als 1 durch das Konjugierte von diesem Vektor. Ja, also das hier ist das, die Konjugation. Und da ist einfach nochmal 1 durch die Länge dieses Vektors zum Quadrat mit, das ist eben einfach die Summe davon. Das ist nichts anderes als Q mal Q konjugiert. Kann man nachrechnen, kommt genau dasselbe raus. Und da kommt noch das Einheitsquaternion, was natürlich sagt, die Länge von diesem Vektor, von diesem Quaternion ist 1. Gut. Was können wir jetzt damit machen? Wir wollen also um eine Achse mit einem Winkel Theta rotieren. Dann beschreiben wir das wie folgt. Also jetzt kommen die Menschen, die rotieren wollen und nehmen die Quaternionen als Tool und sagen, schau mal hier, wenn ich jetzt den Skalarprodukt als Cosinus, also Skalarteil als Cosinus definiere und den Vektor mit Sinus halbe Theta multipliziere, dann habe ich genau die Rotation, die mir um diese Achse mit dem Winkel Theta das beschreibt. Es gilt, die Rotation um eine Achse, das kriegen wir aus den Quaternionen ganz einfach raus, ist absolut identisch mit der negativen Rotation um die negative Achse. Klingt komisch, aber wenn man es klar macht, okay, ob ich jetzt positiv so rum rotiere oder negativ so rum rotiere, das ist, kommt auch selber raus. Ja, ob ich jetzt da zeige und dann nach da oder nach da, richtungsunabhängig. Gut, das heißt, die Richtungskomponente, wenn ich da quasi einfach ein Minus vorne dran mache, beschreibt dieselbe Rotation. Auch nochmal wichtig. Wenn es sich um ein Einheitsquaternion handelt, dann ist das Inverse dieses Quaternions gleich den Konjugierten. Weil die Länge ist, wir hatten ja quasi hier nochmal, wird ja einfach nur die Länge reingemacht. Wenn das 1 ist und das Quadrere bleibt das 1 und dann ist das entsprechend Konjugierte davon. Also da ändert sich nichts. Deswegen gibt es manchmal Notationen, nicht ganz korrekt, die jetzt bei den Matrixverkettungen, die ich gleich, also den Quaternionverkettungen, gerne das Konjugierte nehmen. Das gilt aber in der Regel nur für Einheitsquaternionen. Man versucht natürlich alles immer schön einheitlich zu machen, ist aber nicht ganz korrekt. Hier nochmal das Nachrechnen, dass eben das Minus auch gleich das Plus ist, was halt einfach dann Eigenschaften von Sinus und Cosinus ausnutzt, dass die Achsen symmetrisch sind, beziehungsweise punktsymmetrisch an dieser Stelle, dass ich eben das Minus mit reinziehen bzw. rausziehen kann, ohne dass sich das Vorzeichen ändert. Schön zum Nachlesen, tut was es soll. Gut, ich möchte jetzt also mal ein bisschen weitergehen. Ich möchte einen Punkt oder einen Vektor im Raum rotieren. Das ist ja quasi das Problem, das wir eigentlich haben. Ich habe irgendwie eine Menge von Punkten, und ich möchte diese Punkte um meine imaginäre Achse, die ich irgendwo definiere, um einen bestimmten Winkel drehen, um zum Ziel zu kommen. Wie geht das? Ich habe also die Rotation mit dem Quaternion Q des Vektors V ist, multipliziere Quaternion mit Vektor mit dem Inversen von dem Quaternion. Also ich mache Quaternion rein und wieder raus im Endeffekt. Und das ist, wie gesagt, wenn das ein Einheitsquaternion ist, ist das quasi gleich. Und dann kriege ich daraus die transformierte Rechnung raus. Wenn ich jetzt, und jetzt kommt das Schöne daran, eine Reihe von Rotationen ausführen möchte, erst um Q, dann um P, dann habe ich Q mal P mal V mal P hoch minus 1 mal Q hoch minus 1. Das kann ich natürlich auch wieder zusammenfassen. QP, V, QP hoch minus 1 ist also dasselbe wie die Rotation um QP von V. Ich kann also Quaternionen einfach selber zusammenrechnen und kriege immer noch die Rotation, als hätte ich sie unabhängig voneinander betrachtet. Rotiere erst um so und so viel Grad, dann um so und so viel Grad. ist dasselbe, wie wenn ich die zwei Quaternionen einfach direkt zusammenrechne. Ich multipliziere sie zusammen, das ist eine Multiplikation. Und das ist genau die kombinierte Rotation von diesen zwei Achsen mit dem jeweiligen Winkel. Ich kann also eine kombinierte Rotation darstellen, indem ich einfach zwei Quaternionen nehme und sie zusammen multipliziere. Dann habe ich schon wieder eine Achse und einen Winkel. Wird langsam schwer sich vorzustellen, um x so viel Grad und so viel Grad, ja, das ist irgendwie so eine Diagonalinterpolation wahrscheinlich, da geht es noch, aber ich kann das ja beliebig verketten. Und ich bekomme wieder nur eine Achse und einen Winkel raus. Das inverse Quaternion ist die Rotation um dieselbe Achse mit dem negativen Winkel. Beweis? Hier. Das heißt, q hoch minus 1, das q, q minus 1 ist dasselbe. Kommt entsprechend dasselbe raus. Das ist ja auch wieder das Konjugierte. Hier in dem Fall ist das hoch minus 1 wichtig, weil da nämlich der Betrag, also die Länge dieses Quaternions mit reinspielt, die muss ich wieder rausdividieren. Das macht das entsprechend hier rein. Und dann kommt quasi wieder der Originalpunkt raus. Also wäre auch das, was ich erwarten würde. Rotiere hin und rotiere zurück, sollte auch wieder dasselbe sein. Ist so. Top. Elementar, die Skalierung, also die Länge dieses Quaternions, ist bei den ganzen Rechnungen hier komplett irrelevant. Ich habe ja gesagt, wenn die Länge 1 ist, dann kann ich das durch das Konjugierte ersetzen. Aber richtig ist es halt eigentlich, das Inverse zu berechnen. Und weil ich das nämlich rein und wieder rausrechne, trivial gedacht, spielt die Skalierung an dieser Stelle keine Rolle. Und das sagt auch einfach, wenn man das als Rotation interpretiert, es ist nicht dasselbe ist, wir interpretieren das so, ein Vielfaches eines Quaternions beschreibt die gleiche Rotation wie das Einheitsquaternion. Das macht uns das Leben auch sehr schön. So, jetzt kommen wir zum elementaren Bestandteil. Nicht nur, dass ich Rotationen einfach beliebig zusammenrechnen kann, also ich kann einfach Quaternion-Multiplikation nehmen, um eine neue Rotation zu bekommen. Also wir hatten ja, ich blätter gerade mal böse zurück, wo ist es? Hier. Also das hier ist ja quasi die Verkettung von Rotationen. Das sind ja alle Rechnungen, die ich durchführen muss, um eine beliebige Rotation zu verketten. Da muss ich halt Skalar, okay, das sind 4 Multiplikationen, da sind nochmal 4 Multiplikationen, das Skalarprodukt sind 3 Multiplikationen, das Kreuzprodukt sind dann entsprechend 6, 9, plus entsprechende Additionen, die zusammenfallen. Macht summa summarum 16 Multiplikationen und 12 Additionen. Wenn ich das jetzt optimiere und sage, ich möchte das quasi auf einer 4x4-Matrix machen, brauche ich 21 Multiplikationen und 18 Additionen, wenn ich die zusammenkette. Es ist also wesentlich aufwendiger, das in der Matrix-Repräsentation zu machen, als mit Quaternionen. Lust? Deswegen werden die auch in vielen Produkten auch wirklich real verwendet. Am Ende haben wir natürlich das Problem, dass die schöne Rendering-Pipeline, die irgendwie unsere Spiele produziert oder alles das, was wir kennen, dann doch irgendwie immer wieder Matrizen verwendet. Und die Frage, wie sieht diese Rotationsmatriz eigentlich aus? Wie kriege ich aus einem bestehenden Quaternion, in dem Fall ein Einheitsquaternion, kann ich ja einfach herstellen, dann wieder die Rotationsmatrix, die sieht aus wie folgt. Die ist fix. Ja, die hängt natürlich dann von den Variablen dieses Quaternions ab, ist aber einfach nachzurechnen. Hier, just for reference, schaut es euch an, nehmt es, wenn ihr es braucht. Muss man nicht jedes Mal neu raussuchen. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Warum wir auch zusätzlich, nicht nur weil wir weniger rechnen müssen, weil sie sich auch schön zusammenfassen lassen. Wenn wir jetzt Dualquaternionen nehmen würden, könnten wir sogar noch Translationen damit beschreiben. Die lasse ich aber jetzt erstmal weg. Wir können damit echt super schön interpolieren. Und wir haben kein Gimbal-Lock, weil wir einfach eine beliebige Achse nehmen und um diese Achse rotieren. Es gibt immer eine Achse und um die kann ich immer rotieren. Die ist eindeutig. Ja, da fallen nicht zwei Achsen zusammen. Das geht gar nicht. Was ist das? Das ist eigentlich nichts anderes als eine Homogenisierung von einem 4D-Punkt auf eine Einheitssphäre. Zwischenorientierung durch lineare Interpolation möglich. Das heißt, auf dieser Einheitssphäre möchte ich irgendwie eine Interpolation machen. Das heißt, ich beschreibe genau diese Rotation. Problem. Eine Gerade und eine Sphäre, die sind nicht gleich. Also das ist nicht eine gleichmäßige Bewegung. Das heißt, wir machen eine Linieninterpolation auf einer Sphäre. was ja entsprechend quasi wäre, ich habe hier den Punkt, ich möchte ihn darüber rotieren, dann kriege ich diese Zwischenpunkte raus, aber eigentlich möchte ich mich auf diese Geraden bewegen. Das heißt, ich brauche dann entsprechende Projektion, respektive ich brauche eine geodätische Darstellung meiner Fläche, die ich eigentlich interpolieren möchte. Ich möchte auf der Oberfläche, die Oberfläche wäre jetzt zum Beispiel diese Gerade da, die möchte ich eigentlich, auf der möchte ich interpolieren. Das heißt, ich muss diese Sphäre auf diese Fläche projizieren, was die geodätische Repräsentation ist. Und das nennt sich Slurp. Gut. Problem an der Stelle ist, wir haben wieder so ein Problem, wir hatten es ja mit, dass die negative Rotation um die negative Achse dieselbe Rotation beschreibt. Ja, ob ich jetzt quasi die positive Achse nehme und positiver Winkel oder negative Achse und negativer Winkel, ist ja gleich. Ist ja quasi, ich gucke nur anders drauf. Und das ist genau das Problem, was wir hier haben. Wir können nicht mehr unterscheiden, ist es Q1 nach Q2 oder ist es Q1 nach minus Q2. Das ist aber für eine lineare Interpolation vollkommen wichtig, ob der Winkel auf einmal sich quasi, drehe ich um 90 Grad oder drehe ich um 270 Grad. Da macht das dann irgendwie doch nochmal, ist das wichtig. Ich meine, dass das am Ende dasselbe rauskommt, ist richtig, aber ich will ja eben nicht um 270 Grad drehen, wenn ich nur 90 Grad rotieren wollte. Und das muss man unterscheiden und wir bestimmen hierfür, um dieses Problem zu umgehen, die kürzeste Interpolation. Also wir wollen eher die 90 Grad Interpolation haben als die 270 Grad Interpolation und das ist dann dementsprechend der kleinste Winkel zwischen diesen beiden, der existiert und den nehmen wir dann. Den Winkel bestimmen wir natürlich dann mit Cosinus, ist dann das Skalarprodukt hier zwischen den zwei, das da an dieser Stelle entsprechend rauskommt. Das sieht dann aus wie folgt. Fertig. Und das können wir einfach nehmen und sagen, okay, der Cosinus, der am kleinsten ist, ist ja die lineare Abbildung an der Stelle zwischen 0 und diesem Intervall und da kommt das entsprechend raus. Gut. Dann können wir also dieses Slurp auch definieren. Wie funktioniert das? Das heißt, wir haben die Center of Sphere, wir haben die entsprechenden Q1 und Q2 Punkte, hier ist der Startpunkt und wir wollen quasi wissen, interpolieren wir nach da oder interpolieren wir nach da. Das ist genau das, was kommt. Und wir haben dann den entsprechenden Interpolationswert, das heißt, wie bewegen wir uns eben auf dieser Sphäre entlang und hier definieren wir den Winkel zwischen diesen beiden, der quasi noch zu abzulaufen ist. Ja, also wenn wir wissen, wir wollen 180 Grad interpolieren, dann wollen wir das natürlich linear an dieser, also das ist eine lineare Interpolation, spherical linear Interpolation an dieser Stelle. Und damit das möglichst gut geht, müssen wir natürlich wissen, wie groß ist der Winkel, wie weit muss ich gehen, ja, das ist wichtig, und wie weit bin ich schon gegangen, wie viel Prozent. Und das ist genau das, was das da beschreibt. Das ist natürlich auch anwendbar auf eine Reihe von Rotationen, hat gerade bei Interpolation die gleichen Kontinuitätsprobleme wie der ganze Rest natürlich auch. Ich kann nicht einfach hergehen und sagen, ey, weil ich Quaternionen nehme, habe ich nicht mehr Unstetigkeiten. Das ist nicht so. Gerade wenn ich dann irgendwie anfange, eine ganz andere Achse zu nehmen und die aneinanderreihe, wenn die Rotation vollkommen komisch ist, dann sieht das immer noch komisch aus. Lösung eine, gerade für Quaternionen beliebt, sind kubische Bézier-Kurven. Das ist irgendwie so State of the Art an der Stelle. Ist jeder mit happy. Hier mal so eine Idee, wie man das für Punkte machen kann. Also das ist jetzt nicht für die Rotation, sondern nur für Punkte. Wie kriegt man sowas hin? Zu jedem Interpolationspunkt Pn, also ich habe diesen Punkt, definiere ich zwei Kontrollpunkte. Bn ist in meiner Historie vor mir. An ist nach mir, also ich habe quasi, kann so zwei Vorgänger und Nachfolger bestimmen, before und after. Und dann ist die Frage, wo liegt denn jetzt quasi der nächste Punkt? Also ich möchte ja weitergehen, ich möchte den nächsten Punkt wissen, damit ich da auch schön interpolieren kann. Kann ich machen, indem ich dann sage, okay, An ist aktueller Punkt minus Pn1, also nächster Punkt, plus Pn. Jop, sieht irgendwie lustig aus. Das kann ich dann auch entsprechend hier mit dem An plus 0,5 mal ableite vor allen und dann gibt es dann nochmal für Bn. Und das Lustige, wenn ich diese Regeln betrachte und so meine Vorgänger und Nachfolger definiere, ist das C1. Das ist also die erste Ableitung, ist stetig. Wir können dann auch noch eine Variation durch Benutzereingabe machen, also wie weit schaue ich nach vorne und wie weit schaue ich nach hinten. Das definiert dann quasi so eine Streckung an dieser Stelle. kann man dann entsprechend übertragen auf Quaternionen. Heißt dann, also die Punkte addieren sich ja nicht, sondern Rotationen multiplizieren sich. Das heißt, anstatt addieren, muss ich multiplizieren. Und wenn ich dann eben 0,5 habe, also halb zum nächsten Punkt gehe, das ist dann entsprechend die Rotation zur Mitte. Und die kann ich definieren, indem ich zwei Quaternionen addiere. Einfach Vektoraddition an dieser Stelle macht genau das. Gegebenenfalls normalisieren, wenn ich, kommt halt darauf an, wie ich das zusammen mache, und danach diese Methode durchgehen und ich komme auf das richtige Ergebnis. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu interpolieren. Gut. Was haben wir denn heute gemacht? Wir hatten es von 3D-parametrischem Keyframing. Was sind überhaupt diese ganzen Parameter? Was machen überhaupt die Keyframes? Also wie beschreibe ich so Posen? Was sind überhaupt meine Variablen? Wie kann ich das mit so einem Kinegraphen überhaupt beschreiben? Wie komme ich vom einen Wert zum nächsten? Was kann ich alles beeinflussen? Worst-Case-Szenario, dass ich es so fein machen muss, dass alles Keyframes sind. Das will man natürlich nicht. Ich habe angesprochen, was der Unterschied Interpolation und Approximation ist. Das sollte man wissen. Das ist auch extrem wichtig, weil nicht immer macht eine Interpolation Sinn und nicht immer ist eine Approximation ausreichend. Kommt sehr stark auf die Anwendung drauf an. Anwendung, wie kann ich 2D-Bilder quasi in Vektorgrafiken umwandeln und dann irgendwie interpolieren, um Zwischenframes rauszukriegen? Wie lasse ich ein Auto mit einer bestimmten Geschwindigkeit fahren? Wie finde ich überhaupt raus, wie schnell ich mich auf einem Kurvensegment bewege? Wie richte ich, wenn ich dieses Auto oder dieses Flugzeug auf einem Kurvensegment bewege, überhaupt an dieser Kurve, auf diesem Kurvensegment aus? Man kann dann noch Heuristiken verwenden und voraus approximieren, irgendwie glätten, um irgendwie eine Position anzugleichen, dass es eben nicht linear statisch ist, dass es vielleicht auch eine adaptive Schrittweite hat. Manchmal macht es eben Sinn, schon weiter nach vorne zu schauen, es wird sich nicht mehr groß ändern. Wenn man Pech hat, macht man Sampling, das voll in die Hose geht. Damit muss man leben. Da gibt es dann eben dann auch verschiedene Techniken, die das dann nochmal versuchen besser zu machen, dass man dann halt eben sagt, die Länge der Strecke muss quasi oder darf höchstens einen Grenzwert haben. Das war jetzt auch eine Technik, die ich spontan noch angewendet habe. Habe ich ja gar nicht angesprochen. Und was haben wir noch? Wir haben das Kernproblem eben dieser Orientierungsbeschreibung. Wie weiß ich, dass ich überhaupt richtig ausgerichtet bin? Wie kriege ich dieses Problem, dieses Gimbal-Locks überhaupt erstmal zustande, dass ich verstehe, wo kommt das her? Also ich hatte auch schon schöne Programme, da hat man dann beliebig rotiert und auf einmal war rechts, links als X-Achsen-Rotation und hoch 100 Y-Rotation total egal. Es hat alles nur noch im Kreis gedreht. Das war ein Gimbal-Lock. Ja, falls man das mal sieht, weiß man, woher das kommt. Das ist ein Gimbal-Lock. Und wie kann ich das mit Quarktenionen zum Beispiel lösen? Was ist das, dieses mathematische Konstrukt hinten dran, dass ich eben auf eine entsprechende Einheitskugel projiziere? Einmal wieder Homogenisierung, das ist eine ganz feine Sache. Und das kann ich beliebig zusammenbringen. Bringt neben nicht nur den Vorteil, dass ich nicht mehr einen Gimbal-Lock habe, sondern dass ich auch wesentlich einfacher zu Ergebnissen komme. Ich muss also gerade die Verrechnung von Rotationen sind wesentlich schneller durchzuführen, wenn wir sagen, das dauert alles gleich lang. Wenn nicht, wären es immer noch okay, die Multiplikationen sind auch weniger, die sind ja eigentlich die teuersten. Jetzt kommen wir nochmal wesentlich mehr Geschwindigkeit raus. Und final dann zu dem Punkt, wie interpoliere ich den ganzen Kram nochmal, gerade auf Quaternionen abgebildet, dass ich dann eine möglichst homogene Interpolation zwischen diesen Elementen hinkriege, die eben nicht auf der Kugel sind, sondern auf einer abgebildeten Version. Und damit habe ich, glaube ich, für heute genug Köpfe zum Rauchen gebracht. Dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit.